Eigentlich sollten wir in Deutschland schon seit mehr als einem Jahr in einer fast komplett digitalen Verwaltungswelt leben. Also Elterngeld, Meldebescheinigung oder BAföG einfach digital beantragen können. Eigentlich. Denn das ambitionierte Online-Zugangsgesetz mit fast 600 Leistungen ist bisher, muss man so sagen, gescheitert. Heute sind nicht mal 100 dieser Dinge komplett online nutzbar. Begründet wird das auf der Website des Bundesinnenministeriums mit den komplexen föderalen Strukturen, unterschiedlichen Digitalisierungsständen und einer heterogenen IT-Landschaft. Europaweit liegt Deutschland damit im hinteren Drittel. Ganz vorne liegt hier ein Land, das viele auch von den ersten Plätzen der PISA-Tests kennen und ich, Christian Bollert, dankenswerterweise aus meinem letzten Sommerurlaub, nämlich Estland. Uns interessieren hier heute aber nicht Wälder, die Ostsee oder alte Hansestädte, sondern ganz konkret die Digitalisierung der Verwaltung.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Estland hat rund 1,3 Millionen Einwohner, also etwas weniger als München und ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Niedersachsen, nur mit deutlich weniger Pferden. Vorreiter der Digitalisierung ist Estland geworden, weil es nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion kaum eine andere Chance hatte. In den frühen 90ern hat es an Kapital, der wirtschaftlichen Perspektive und einer modernen Verwaltung gefehlt. Und deshalb haben die Politikerinnen und Politiker schon Anfang der 90er auf die Digitalisierung gesetzt. Jan Schnedler kennt sich mit der Digitalisierung in Estland besonders gut aus und das nicht nur, weil er einer von mehr als 100.000 EU-Residents des Landes ist, denn er ist Co-Gründer und Chief Legal Officer beim Artificial Intelligence Center Hamburg und leitet die Rechtsanwaltskanzlei Schnedler für Technologietransfer und Startup-Recht. Er schreibt Fachbücher zu den Themen Startups und KI und unterrichtet an verschiedenen deutschen Universitäten. Im aktuellen Brand 1 Magazin beschreibt er, wie Digitalisierung in Estland funktioniert und wie es den Esten gelingt, Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit zusammenzubringen. Sprechen wir doch über das estnische Erfolgsmodell. Ich sage hallo Jan und willkommen im Brand 1 Podcast bei Detektor FM.
Auch hallo von mir, vielen Dank Christian.
Fangen wir doch mal mit der persönlichen Komponente an. Ich bin ja auch ein großer Fan Estlands, habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, aber auf die Idee, ein EU-Resident des Landes zu werden, bin ich noch nicht gekommen. Ist der Frust mit der deutschen Verwaltung einfach so groß gewesen bei dir?
Nee, also das lag bei mir tatsächlich dran, dass ich ein Buch geschrieben hatte, und zwar das Buch Startup-Recht. Und das hatte ich gerade abgegeben, also das Manuskript hatte ich gerade dem Verlag übergeben. Und dann war ich auf einer Digitalisierungskonferenz und da habe ich die estnische E-Residency kennengelernt, die da einen Stand hatten. Und habe dann erfahren, dass da in Estland eine haftungsbeschränkte Firma, dass man die gründen kann innerhalb von 15 Minuten. Und ich hatte nun in meinem Buch geschrieben, dass man lieber die Finger von ausländischen Rechtsformen lassen sollte und habe mich dann so ein bisschen geärgert, dass ich die estnische Rechtsform gar nicht kannte. Und da habe ich dann die Vertreter aus Estland angesprochen und die haben uns relativ schnell eingeladen, mal nach Estland zu kommen. Und dann haben wir uns das Ökosystem da zusammen mit ein paar Startup-Unternehmern, Professoren und auch Leuten aus der Verwaltung angeguckt. Und wir waren ehrlich gesagt total geflasht, weil das war wie Disneyland. Ne? Also da gab es irgendwie alles und ziemlich viel, was hier noch nicht so läuft, läuft da. Und da muss man auch wirklich ein Insider sein, um zu wissen, dass das hier nicht läuft, weil häufig wird das auch behauptet, ne? Hier passiert auch viel und geht auch viel. Aber wenn man dann in diesem Startup-Innovationssystem drin ist, merkt man, dass das nicht immer so ist. Und Estland hat wirklich da das ganze Land wirklich da auf Weltniveau gehoben, was diese digitale Verwaltung geht. Und da habe ich dann auch gesagt, man muss eigentlich dann diese Erfahrung auch selber mal machen, dieser Gründung erstmal E-Resident werden und dann Gründung da einer Firma, ob das wirklich so einfach und so schnell geht, wie die Esten das behaupten. Und zumindest die Beantragung der E-Residency, und jetzt bin ich schon 5 Jahre auch E-Resident, das ging tatsächlich schnell. Das Einzige, was nicht digital war, war das Abholen davon, ne?
Klar, das liegt vielleicht ein bisschen auf der Hand, aber stimmt denn diese, es ist ja fast schon legendär, diese Geschichte mit den 15 Minuten, ist da was dran mit dem Unternehmensgründen?
Ja, also gründen schon, ne? Also das wäre theoretisch ja auch in Hamburg, wenn die Satzung kurz ist, also bei einer UG möglich, ne? Weil nur wenig Text vorgelesen werden muss. Aber es ist tatsächlich so, dass man das online, rein online machen kann und dadurch, ne, fällt auch der Weg zum Notar und sowas weg und dadurch geht es einfach viel schneller. Auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile Online-Gründungen sozusagen, aber das ist immer noch eine Telefonkonferenz mit einem Notar und nicht eine reine Online-Gründung wie in Estland. Ne? Also 15 Minuten, also erstmal zum Gründen. Man braucht dann ja aber auch ein Konto und so weiter. Also das dauert dann doch auch ein bisschen länger. Aber dieser reine Akt sozusagen für online, für die Gründung ist erstmal, das stimmt.
Jetzt gibt's ja viele, die schnell rufen in solchen Situationen, na ja, Moment mal, Estland ist ja auch viel kleiner als Deutschland, das kann bei uns in so einem föderalen System alles mit über 80 Millionen Leuten ja nicht so schnell funktionieren und nicht so schnell gehen.
Ja, das ist meiner Meinung nach auch richtig. Allerdings darf das nicht dazu führen, dass man dann immer sagt, ja, ne, man kann das gar nicht vergleichen oder man kann sich gar nicht inspirieren lassen von Estland, weil das eine andere Größe hat. Ne? Also es ist natürlich ein völlig anderes Größensystem und auch ein Föderalismus gibt es da nicht. Ne? Und es ist auch alles auf zwei Städte in Estland, eigentlich Tallinn und Tartu, reduziert oder größtenteils reduziert. Aber trotzdem ist in Deutschland das möglich, einige Lernkurven sozusagen auch zu übertragen.
Stichwort Lernkurve, da bleiben wir auch bei einem Wort mit E und das fand ich ganz interessant in dem Text, den du geschrieben hast für die Brand 1. Du hast ganz schön abgehatet über Elster.
Über Elster, also die Steuer. Ja, also das eigentlich war das nicht nur ein Lästern. Also ich meinte eigentlich damit auch, dass Elster ist schon der Bereich, also die Finanzverwaltung, die weitestgehend in Deutschland auch digitalisiert ist. Also dafür erstmal ne, Haken oder gut gemacht. Aber dann, wie es dann umgesetzt wurde, das meiner Meinung nach war auch nicht ideal. Und ich will insgesamt gar nicht haten, also was Deutschland macht. Das ist natürlich viel komplexer. Aber ich finde, dass man sich doch inspirieren lassen muss und dann in die Welt mal rausschaut und auch nicht alles neu entwickeln muss, weil es gibt viele Anwendungen, die man vielleicht übertragen kann. Und da gibt es auch die ganzen Dienstleister, mit denen arbeiten wir auch zusammen, also wie Nortal und verschiedenen anderen Unternehmen, die auch nach Deutschland kommen und das denen hier, zumindest in Hamburg, auch den Verwaltungen vorgestellt haben, ihre digitalen Lösungen. Und in Hamburg ist es meiner Meinung nach ja so gemacht, dass jedes Bundesland hat einige digitale Lösungen bekommen, die es umsetzen soll und dann soll man das irgendwie ausrollen oder so. Das ist vielleicht nur die Kritik, dass man da sich mehr inspirieren kann oder dann auch mal gucken kann, das Betriebssystem zum Beispiel von Estland ist eine Open-Source-Software, ne? Die kann jeder nutzen. Und da muss man die ja nicht als Infrastruktur für das ganze System in Deutschland nehmen, aber für Teilbereiche oder Teilleistungen oder Teilanwendungen oder Government-Services könnte man es wahrscheinlich schon nehmen.
Auf diese Open-Source-Software kommen wir in dem Gespräch garantiert noch konkreter zu sprechen, weil ich dazu tatsächlich auch noch ein paar Fragen habe. Aber ich würde noch mal ganz kurz bei Elster bleiben. Da ist es ja so, was du kritisierst, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Du sagst, ja, genau, es ist irgendwie schön digitalisiert, aber es ist eben nicht verknüpft beispielsweise mit dem Personalausweis und damit irgendwie, ich sag mal, mit anderen Services nicht kompatibel.
Ja, also daran wird auch gearbeitet natürlich, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man also meiner Meinung nach eine Infrastruktur haben muss, die zusammenarbeitet. Ne? Also weil nur wenn die Services ineinander greifen, hat man wirklich für den Bürger einen Mehrwert. Ne? Und das wird dann einfach einfacher, sich einen Personalausweis zu beantragen oder halt die Steuern einzureichen. Und da braucht man, glaube ich, einen Layer, der sozusagen die ganzen Government Services irgendwie verknüpfen kann. Das wäre wichtig. Bei Elster ist das jetzt halt die Finanzverwaltung, aber dem Bürger ist es letztendlich ja egal, welche Behörde zuständig ist. Ne? Der Bürger will irgendwie seinen Personalausweis oder seine Steuern abgeben. Und das ist auch was gerade in Estland ja versucht wird, dass ein LLM oder ein Large Language Model gebaut wird, das habe ich auch in dem Artikel noch nicht vertieft jetzt, weil das wirklich ganz frisch ist, angesprochen. Aber die wollen diesen Bürokrat, was die KI-Anwendung in Estland ist, wollen die implementieren, dass der Bürger wirklich nur noch mit dem Chatbot sozusagen, der dann kommuniziert, der einen dann auch proaktiv erinnern kann, dass ein Ausweis verlängert werden muss oder der dann die einzelnen Services gewährleistet, ne, oder die anbietet. Und der wirklich one single source of truth, also ein Interface, mit dem du arbeitest und wo du auch mit Sprache arbeitest, also auch sozusagen das einfachste Mittel, dass man auch für ältere Menschen, ne, dass man mit der Sprache dann da sozusagen einem weitergeholfen wird.
Das heißt, um es mal zuzuspitzen, während wir es noch nicht geschafft haben, über den digitalen Personalausweis möglichst viele Services zu kombinieren, arbeiten Sie in Estland gerade daran, tatsächlich schon den nächsten Schritt zu gehen. Nämlich, das haben Sie schon geschafft und jetzt wollen Sie das mit künstlicher Intelligenz machen.
Genau, also das Deutschland macht auch schon einiges in der Verwaltung mit künstlicher Intelligenz. Also auch Hamburg ist da wirklich auch eigentlich ganz gut aufgestellt, weil Hamburg hat zum Beispiel auch eigene Stellen für KI geschaffen in der Senatsverwaltung, in der Senatskanzlei und hat das Thema Digitalisierung und IT auch hochgezogen aus den Behörden, also in die Senatskanzlei und gibt den Verwaltungsbeamten auch die Möglichkeit, sich da zu schulen. Das machen wir zum Beispiel. Wir hatten auch eine Schulung mit fast 700 Verwaltungsbeamten gleichzeitig, die sich zu dem ChatGPT haben schulen lassen. Oder wir hatten auch 120 Schulleiter, die auch mal zu dem Thema dann eine Fortbildung bei uns gemacht haben. Also in Hamburg wird auch mit KI einiges gemacht. Es gibt auch einen eigenen Fonds mittlerweile, der 10 Millionen Euro zur Verfügung stellt für verwaltungsinterne Projekte. Und das ist ja schon mehr als nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt für den gesamten Bund für die Digitalisierung zur Verfügung steht. Also da ist Hamburg meiner Meinung nach auch Vorreiter.
Jan Schnädler hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM und wir sprechen in dieser Episode noch eingehender darüber, was genau Deutschland von Estland in Sachen Verwaltungsdigitalisierung lernen kann und auch um schneller voranzukommen. Und natürlich sprechen wir ganz konkret über die schon angesprochene technische Basis, das sogenannte X-Road-System. Jan, du hast es schon angesprochen, technische Grundlage des estnischen Systems ist dieses X-Road-System, dessen Entwicklung am Anfang der Nullerjahre nur wenige 100.000 Euro gekostet hat. Was steckt da dahinter?
Ja, X-Road ist einfach der Layer, ne, der die verschiedenen Government Services verbindet. Also so, dass es so eine Art eine Schnittstelle, dass einfach die verschiedenen Services auf die Daten zugreifen können. Ne? Und das ist dann das sichere System für die digitale Verwaltung. Es ist keine Blockchain, wie viele immer behaupten, sondern es ist tatsächlich ein Layer, der die verschiedenen Services und Datenbanken verknüpft.
Das heißt zum Beispiel jetzt ganz konkret, der würde jetzt meine Finanzdaten mit meinem Führerschein und meinem Personalausweis verknüpfen oder so.
Ja, also die Datenbanken, ne? Also wo die verschiedenen Daten dann drin sind. Weil in Estland wird auch jedes Datum oder jede Information über den Bürger darf nur einmal gespeichert werden und nicht in 10 verschiedenen Datenbanken, sondern die müssen sich dann austauschen, die Datenbanken.
Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Warum machen die das?
Damit die Daten nicht, also wenn Daten überall gespeichert sind, ne, dann ist auch der Missbrauch der Daten, also die Gefahr ist dann höher, ne, dass mal jemand da die Daten abschöpft oder die missbräuchlich nutzt für irgendwas. Wenn die wirklich nur in einer Datenbank vorhanden sind, dann hat man die Daten auch sehr gut unter Kontrolle. Ne. Das ist ein großer Vorteil bei der Datensicherheit auch. Für den Bürger ist es auch einfacher natürlich, weil der muss nur einmal seine Daten eingeben. Das kennen wir alle. Ne? Warum muss man diese Grundsteuererklärung machen? Die Daten liegen beim Staat. Ne? Trotzdem muss man das selber nochmal ausfüllen in Vorlagen, die nicht zu verstehen sind. Zumindest ich habe auch bis kurz vor 12 am letzten Tag gebraucht, um das dann auszufüllen. Ne?
Das heißt, es ist zum einen Sicherheitsaspekt, aber zum anderen ja schon auch vielleicht, ich sag mal, so ein Vertrauensding, weil damit der Bürger oder die Bürgerin ja auch weiß, okay, die Daten sind nur an einer Stelle tatsächlich abgespeichert.
Ja, in Estland hat auch der Bürger das Recht zu wissen, was mit seinen Daten passiert. Und deswegen vertrauen die Bürger in Estland auch dem Staat. Also was wahrscheinlich nicht so in so vielen Staaten so ist. Ne? Also man kriegt auch mit oder darf einsehen, wenn zum Beispiel die Polizei, ne, in den Führerschein Einsicht nimmt, ne, dann kann man das sehen in den Logfiles, wann das gemacht wurde und warum das gemacht wurde. Und durch diese Transparenz und verbunden mit Strafen, wenn das unberechtigt gemacht wird, hat dazu geführt, dass die Esten tatsächlich ihre Daten dem Staat anvertrauen. Das hat sich auch in verschiedenen anderen Stellen gezeigt, weil es gibt auch eine DNA-Datenbank in Estland und da haben 200 Esten ihre DNA abgegeben, die der Staat sozusagen nutzen für Forschungsprojekte kann.
200.000?
200.000, ja.
Ja, das ist schon eine Menge bei 1,3 Millionen Einwohnern.
Ja, das ist eine sehr interessante Datenbank natürlich auch, ne?
In Deutschland neigen wir ja dazu, für solche Dinge wie Digitalisierung sehr komplexe Strukturen aufzubauen. Ich sage nur Autobahnmaut oder elektronische Gesundheitskarte. Oft genug scheitern die auch. Klingt ein wenig so, als ob du doch sehr deutlich empfehlen würdest, dass Deutschland sich zum Beispiel an diesem Open-Source-System X-Road einfach beteiligt und damit dann schneller wird.
Ja, also wir müssen nicht immer alles neu entwickeln und dann sozusagen an die großen Unternehmen geben, da Datenbanken zu entwickeln oder Infrastrukturen. Also das ist ja so ein bisschen die Lernkurve, dass das nicht immer funktioniert. Und auch die Kosten, die ufern so aus. Also ich arbeite ja auch viel mit Startups. Also wenn Startups oder Mittelständler das machen würden, wäre das, glaube ich, auch nicht so in dem Umfang, also würden da nicht solche Kosten entstehen, ne? Bei den Projekten. Und man kann ja dann zu dem Ergebnis kommen, dass man das selber machen muss und auch vielleicht, dass das nur die Großen können. Aber zumindest die Due Diligence, sage ich mal, oder die Auswahl, da muss man, finde ich, dann auch die anderen Möglichkeiten und Open-Source-Modelle, die es in der Welt gibt, berücksichtigen und überlegen, macht das Sinn? Und mir ist nicht bekannt, dass das vertieft ja auch geprüft wurde oder so. Also zumindest bei jeder neuen Anwendung wieder. Ne? Aber man kann sich da durchaus inspirieren in der Welt, in Estland und auch in anderen Ländern, weil ich glaube, bei der Digitalisierung sind wir nicht besonders weit vorne.
Ja, das hast du ja auch schon angesprochen und im Text kann man es auch nochmal nachlesen. Ne? Finnland, Mexiko, Japan, Argentinien und so oder auch Island, die setzen auch auf dieses System und die haben das sozusagen für sich weiterentwickelt.
Ja, also die haben, glaube ich, nicht, also da bin ich auch kein Experte, aber ich glaube, die haben nicht jetzt das als wirkliche Dateninfrastruktur fürs ganze Land, sondern die haben das für einzelne Projekte implementiert. Ne? Also die X-Road kann man auch nehmen für einzelne Anwendungen oder einzelne Verknüpfungen von also bestimmten Daten. Zum Beispiel könnte man für die Finanzverwaltung auch eine eigene X-Road aufsetzen. Ne? Also das muss nicht immer die volle Infrastruktur eines Landes sein. Und so ist es, glaube ich, auch in den anderen Ländern nicht. Ich glaube, Finnland ist noch relativ weit, das wirklich als staatliche Infrastruktur für diese Government Services implementiert zu haben. Aber in den anderen Ländern weiß ich es gar nicht so genau.
Jetzt hast du schon so ein bisschen suffisant, als du über Hamburg gesprochen hast, ich sag mal, die Kürzung des bundesweiten Digitalbudgets angesprochen, von 377 Millionen auf, man kann es wirklich kaum glauben, 3,3 Millionen, so war es zumindest der Entwurf. Das klingt ja wirklich ein bisschen traurig, oder?
Ja, also ich bin auch immer am Suchen, ob sich das irgendwie ändert und wieder zurückgenommen wurde, aber ich habe noch nichts gefunden. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das bleiben kann. Aber ich habe auch, als ich den Artikel geschrieben habe, recherchiert und ich habe es nicht gefunden, dass das wieder zurückgenommen wurde. Also es scheint noch immer ein Stand zu sein, dass es tatsächlich irgendwie 3 Millionen Euro für die Digitalisierung in Deutschland dieses Jahr jetzt gibt.
Ja, tatsächlich habe ich auch bisher keine widersprüchlichen Informationen gefunden.
Ja, das verwundert mich ehrlich gesagt sehr. Das kann ich mir auch gar nicht so wirklich vorstellen. Aber ja, also es ist zumindest immer noch der Stand, den man recherchieren kann.
Und wir sehen noch keine Proteste von Systemadministratoren und Systemadministratoren vorm Brandenburger Tor oder so. Ne? Wäre ja vielleicht auch mal in dem Fall angebracht.
Ja, vielleicht kann man ja die 3 Millionen dann irgendwie so einsetzen, dass die auch was bringen. Vielleicht ist das ja auch mal ein Ansporn dann irgendwie, weil man kein Geld hat, da irgendwie Startups zu beauftragen. Die kriegen ja vielleicht dann was hin, weiß ich nicht.
Ja, manchmal ist es ja auch so, so traurig wie es ist, und das beschreibst du in deinem Text, finde ich auch nochmal ganz gut. A, war diese Startphase natürlich Anfang der 90er in einer absoluten Krisensituation, als das Land irgendwie sich gerade von der Sowjetunion gelöst hat. Und dann gab es 2007 ja auch nochmal diesen großen Cyberangriff auf Estland. Das heißt, auch in Sachen Sicherheit und Digitalisierung und so hat man vielleicht auch so ein paar Schocks von außen gebraucht. Und einer sagt auch in deinem Text, wir können uns das einfach nicht leisten, so wie Deutschland, ich sag's jetzt mal so salopp, so weiter rumzuwurschteln mit so einer halb analog digitalen Welt.
Ja, also im Moment geht's ja noch ganz gut in Deutschland auf allen Ebenen, aber das ist ja auch gerade über in den Medien, ne, ob das so bleibt. Also im Moment können wir uns das noch leisten und gibt auch keinen Aufschrei, dann ist man halt ein bisschen länger bei der Beantragung des Personalausweises oder so. Das ist noch nicht so ein Riesenproblem anscheinend in der Bevölkerung und beim Staat, was ich auch okay finde. Aber ne, das ist trotzdem, die Möglichkeiten und die Techniken gibt es, ne, und den Willen hoffentlich auch. Also das kann man aber ja fast so ein bisschen bezweifeln, wenn man die Budgets dann sieht. Ne?
Glaubst du, dass es dann vielleicht doch auch erstmal so eine Notsituation braucht, so wie es beispielsweise Estland 2007 hatte, so einen riesigen Cyberangriff, ich sag jetzt mal auf die deutsche Verwaltung oder so, dass dann vielleicht doch schneller was passiert? Weil das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, wenn es mal so Schocks gab und beispielsweise, ich sag mal, russischer Angriffskrieg, Gasversorgung, da war ja dann doch relativ schnell innerhalb von einem halben Jahr so ein Terminal mal fertig oder so. Also hast du da Hoffnung, dass Deutschland dann im Zweifel vielleicht doch schneller sein kann, als es jetzt in den letzten Jahrzehnten leider ist?
Ja klar, das hat man in Corona ja auch gesehen. Auf einmal ging ja, musste ja auch alles Mögliche gehen, also mit Fernunterricht und so und diese Tools und Und auch die Datenschutzbehörden haben da nicht sofort alles wieder sozusagen verboten oder dann sind eingeschritten oder so, sondern das wurde dann auch so ein bisschen laufen gelassen, weil es einfach eine Krisensituation ja war. Aber ich hoffe, dass das jetzt, also es gibt auch Anzeichen, dass das jetzt besser wird. Also ich hoffe nicht, dass es da noch eine Krisensituation darf. Das Thema ist auch zumindest, also ich kann nicht so viel über andere Bundesländer sagen, aber in Hamburg ist das bekannt und da wird auch dran gearbeitet und das lässt mich auch zuversichtlich in die Zukunft dieser E-Government-Services gucken, weil zumindest hier läuft das einigermaßen und wird auch ernst genommen.
Das heißt, du hast tatsächlich Mut, dass es dann, ich sag mal, wenn es vielleicht auch doch deutlich länger dauert, aber am Ende doch funktionieren wird.
Ja, also das glaube ich. Also es es wird eh ein spannendes Jahr, aber ich glaube, dass da auch so ein Knoten platzen könnte jetzt, dass tatsächlich dann da auch was passiert, weil ich habe auch noch gelesen, dass auch dieses, dass die Daten nur einmal gespeichert werden, das ist jetzt auch in Deutschland Leitlinie, ne, des IT-Fachausschusses und das heißt ja, das kommt wahrscheinlich aus Estland oder ich weiß nicht, wo man sich das dann abgeguckt hat. Ne, da sind einige Schritte, glaube ich, in die richtige Richtung gelaufen, nur die Frage ist immer, wie man das ohne Budget dann umsetzt, ne?
Das ist vermutlich eine berechtigte Frage, aber das würde ja auch bedeuten, um jetzt nochmal, ich sag mal, die positive Brille aufzusetzen, dass die vielen Besuche von Politikerinnen und Politikern und ja auch von Expertinnen und Experten in Estland und auch in Finnland und so dann am Ende vielleicht doch auch was geholfen haben, weil man dort auch sieht, wie es funktionieren kann.
Ja. Das hat Estland auch perfekt gemacht. Also die haben das ganze Land, also die Showrooms und die Infrastruktur, die sie da zeigen, weil die haben einfach so einen Tourismus aus der ganzen Welt wegen diesen E-Government-Services nach Estland, dass die wirklich diese Showrooms perfektioniert haben. Also wo sie die digitale Infrastruktur, aber auch die Startups und alles dann darstellen. Die haben zum Beispiel das Spark in Tartu. Das ist einfach ein Space, wo dann die ganzen Wirtschaftsdelegationen hinkommen. Und da haben die ganzen größeren Startups alle eine feste Ecke, wo sie ihr Startup präsentieren können. Und dann kommen halt Vertreter von den Startups dahin. Und dann trifft man auf einmal dann die 20 Startups, die relevanten für einen in diesem Space. Und dann sind da noch Schulklassen angegliedert, dass dann auch Schulklassen da unterrichten können und so Offsites machen können und dazu dann noch verschiedene Startups da ihren Sitz haben, also auch ihren festen Sitz mit großen Büros. Und da haben wir uns auch den AI-Showroom hier in Hamburg abgeguckt in Estland und haben einen Hardware-Showroom, der nicht Disneyland ist, also nicht das, was irgendwann mal geht, sondern das ist alles produktiv im Einsatz, was wir in Hamburg in unserem Showroom haben, also AI-Anwendungen aus der Wirtschaft. Und das ist auch sehr interessant, weil auch Schulklassen, also einfach wenn man Hardware hat, kann man KI ganz anders erleben. Oder wir machen dann auch das Trainieren manchmal live mit den Schülern, dass wir einfach ein Computerspiel nehmen. Ne? Und dann jedes Mal, wenn der Computerspiel, der so durch so ein Labyrinth muss, einen Fehler macht, merkt er sich den, hat einen Fehler gemacht und macht den nicht nochmal. Und dann, wenn man das dann beschleunigt, also 100 Mal so schnell trainieren lässt, ne, dann ist man relativ schnell durch so ein Computerspiel, weil dann jeder Fehler nur immer einmal gemacht wird. Und da kann man in so einem Showroom dann wirklich auch ja die Kinder erreichen, aber auch die Wirtschaftsdelegation und Politiker. Also es ist immer einfacher an konkreten Dingen und nicht nur Software-Use-Cases, sondern auch ein paar Hardware-Use-Cases dann KI zu erklären.
Jan Schnedler hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Denkanstöße in Sachen digitale Verwaltung. Und eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Als EU-Resident, ist man dann eigentlich jeden Sommer auch im Urlaub in Estland?
Ja, also ich bin tatsächlich jedes Jahr oder fast jedes Jahr, wenn ich es einrichten kann, zweimal im Jahr in Estland. Und zwar gibt es zwei sehr gute Konferenzen. Die eine heißt Startup Day in Tartu. Die ist im Januar da, also die ist jetzt nächste Woche. Und da ist es auch wirklich bitterkalt, aber sehr, sehr nett. Das ist sozusagen die für die Startups, für die Techies eher. Und dann gibt es noch die Latitude 59. Da sind eher die Investoren, die ist im Mai in Tallinn. Also zwei sehr gute Konferenzen, wo man sehr, sehr schön hinfahren kann und dann auch das Land genießen. Weil meistens macht man dann auch noch einen Tag in der Natur, weil Natur hat Estland auch wirklich schöne, schöne Ecken.
Danke auch für die beiden Konferenztipps.
Ja.
und den, wie ich persönlich finde, sehr lesenswerten Beitrag von Jan Schnedler einfach elektronisch einwandern, findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 42 und natürlich online auf brand1.de. Wir verlinken euch den Artikel digital in den Shownotes. Solltet ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, dann empfehle ich euch unsere Zurück zum Thema-Episode mit Ulf Burmeier. Den kennt ihr vermutlich als eine Hälfte von der Lage der Nation. Und im Herbst hat meine Kollegin Charlotte Thielmann mit ihm über die digitale Verwaltung in Deutschland gesprochen und was da besser werden kann und besser werden muss. Den Link zur Episode genau gibt's in den Shownotes. Und wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt uns doch gern, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr gerade auch eure Podcasts so hört. Und falls das, wie bei den meisten von euch, Apple Podcasts ist, dann sucht einfach nach Brand 1 Podcast, tippt dann auf das blaue Podcast-Cover und wenn ihr oben auf das Pluszeichen tippt, folgt ihr direkt diesem unseren Podcast. Zusätzlich könnt ihr uns natürlich 5 Sterne da lassen. Würde uns freuen. Genauso wie ich mich natürlich auch freue, wenn wir uns nächsten Freitag hier an dieser Stelle wieder hören, denn dann bin ich mit der Unternehmerin Verena Pauster verabredet, die auch noch Co-Vorsitzende des FC Viktoria Berlin ist. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.